SRF 1.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Schlappe für François Hollande. Das französische Verfassungsgericht stoppt die Reichensteuer. Appelle an die Vernunft. Russland hält einen Frieden in Syrien immer noch für möglich. Und schließlich der besondere Blick.
You know, when you enter Juju, you see only flats, communist flats, not really nice. But if you go just back from this, it's amazing.
Wenn du nach Juju kommst, siehst du nur Wohnungen, kommunistische Wohnblocks. Grässlich, aber dahinter atemberaubend. Alex George kämpft für seine rumänische Heimatstadt. Wie? Das erzählt er Ihnen gleich selbst. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Eine deftige Steuer, 75% für Einkommen über 1 Million Euro, das versprach François Hollande seinen Wählern, und diese umstrittene Reichensteuer, die setzte er auch flugs um nach seiner Wahl. Nun hat das französische Verfassungsgericht die Steuer gekippt. Aus Paris, Rudi Meider.
Der Verfassungsrat kritisiert, die Steuer sei ungerecht. Sie beziehe sich auf einzelne Personen statt auf den jeweiligen Haushalt. Konkret verdienen in einem Haushalt beide Ehepartner knapp 1 Million, wäre die Steuer nicht geschuldet. Verdient dagegen nur einer, aber dafür mehr als 1 Million, dann würde die Steuer eingezogen. Das Prinzip der Gleichbehandlung sei somit verletzt. Die bürgerliche Opposition frohlockt. Gilles Garès, Finanzpolitiker der UMP, fühlt sich durch den Gerichtsentscheid bestätigt.
Cela montre bien que le Conseil souhaite que dans notre pays l'impôt ne prenne pas un aspect confiscatoire.
Der Entscheid beweise, dass der Verfassungsrat in Frankreich keine Steuern mit einem enteignenden Charakter wolle. Und der zentristische Senator Jean Arthuis meint:
2012 a été une année de rêve en quelque sorte. Et bien je pense que 2013 va être le retour de la réalité.
2012 sei für die Sozialisten das Jahr der Träume gewesen. Im Jahr 2013 müsse man nun auf den Boden der Realität zurückkommen. Die Sozialisten geben sich allerdings nicht geschlagen. Man werde die Bemerkungen des Verfassungsrats berücksichtigen und das Gesetz neu auflegen, heißt es trotzig. Die Kritik der Verfassungshüter richte sich ja nicht gegen die Steuer als solche, sondern nur gegen deren Berechnungsart.
Und jetzt kann der aus Protest ausgewanderte Schauspieler Gérard Depardieu wieder nach Frankreich zurückkehren? Darüber sprechen wir unter anderem nach den Nachrichten des Tages mit Jonathan Fisch.
In Ägypten hat Präsident Morsi erstmals vor der neu gebildeten kleinen Parlamentskammer eine Rede gehalten. Dabei versprach er Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise. Allein im Industriesektor sollen 20.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, sagte Morsi. Bereits jetzt gebe es wirtschaftliche Fortschritte. Außerdem rief er seine Landsleute zur Zusammenarbeit auf. Mit der neuen Verfassung sei es nun an der Zeit, einen funktionierenden Staat aufzubauen. Präsident Morsi versicherte zudem, mit dem neuen Grundgesetz hätten alle die gleichen Rechte. Russland und der UNO-Sonderbeauftragte Brahimi halten eine politische Lösung des Syrienkriegs weiterhin für möglich. Es gebe nur die Wahl zwischen einem politischen Prozess und der Hölle, sagte Brahimi in Moskau. Zuvor hatte die wichtigste syrische Oppositionsgruppe Verhandlungen mit dem Assad-Regime in Russland abgelehnt. Außerdem warnte Brahimi davor, dass der Syrienkrieg die gesamte Region ins Chaos stürzen könnte. Würde in Damaskus Panik ausbrechen, wären bis zu 1 Million Menschen mehr auf der Flucht, sagte Brahimi. Die 6 Männer, die eine 23-jährige Indierin in Neu-Delhi in einem Bus vergewaltigt und tödlich verletzt haben sollen, werden nun des Mordes angeklagt. Den mutmaßlichen Tätern drohe die Todesstrafe, teilten die Behörden mit. Die junge Frau war vergangene Nacht nach mehreren Notoperationen gestorben. Bei einem Flugzeugunglück in Moskau sind nach offiziellen Angaben mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Weitere seien verletzt. Ob sich 8 oder 12 Personen an Bord befanden, ist unklar. Die Maschine schoss nach Angaben der Behörden auf dem Flughafen Vnukovo über die Landebahn hinaus, zerbrach in 3 Teile und fing Feuer. Das Flugzeug war in Tschechien gestartet. Die große Kälte in Russland hat erneut mehreren Menschen das Leben gekostet. Damit sind im Dezember bereits über 140 Personen erfroren. Außerdem seien etwa 1.350 Menschen wegen Erfrierungen im Spital behandelt worden, teilt das russische Gesundheitsministerium mit. In weiten Teilen des Landes herrscht seit langem klirrende Kälte von weit mehr als minus 30 Grad. In Griechenland soll die Tourismusbehörde Athens in einen Korruptionsfall verwickelt sein. Wegen des Verdachts auf Veruntreuung von Geldern des Amtes seien drei Männer verhaftet worden, teilt die Polizei mit. Zudem fehlten in der Kasse des Amtes 15 Millionen Euro. Die Agentur hat zur Aufgabe, die Reisebranche zu subventionieren und mit Werbekampagnen zu unterstützen. In Griechenland ist Korruption weit verbreitet. Im Tessin sind ein Angestellter einer Luganeser Bankfiliale und der Geschäftsführer mehrerer Wechselstuben festgenommen worden. Ihnen werden gemäß Angaben der Tessiner Polizei Betrug, Veruntreuung und Dokumentenfälschung vorgeworfen. Die Deliktsumme beträgt rund 15 Millionen Franken. Weitere Angaben machte die Polizei noch nicht. Zum Sport: Beim Spengler Cup in Davos hat sich Freiburg-Gotteron für den Halbfinal qualifiziert. Bernhard Scher.
Freiburg-Gotteron gewinnt den Viertelfinal gegen das deutsche Team Adler Mannheim mit 5:2 und trifft morgen im Halbfinal auf das Team Kanada. Davos spielt heute Abend um 20.15 Uhr gegen die russische Mannschaft Ufa um den Einzug in den Halbfinal. Gegner wäre morgen Vítkovice. Skialpin, Hundertstel-Krimi bei der Abfahrt in Bormio. Die ersten vier Fahrer sind innerhalb von 4 Hundertstel klassiert. So knapp war ein Rennen in der über 40-jährigen Weltcup-Geschichte noch nie. Gewonnen haben schließlich zwei Fahrer, Hannes Reichelt aus Österreich und Dominik Paris aus Italien, mit der genau gleichen Zeit. Beide feierten ihren ersten Sieg in einer Abfahrt. Dritter wurde Axel Swindal, vierter Klaus Kröll. Der beste Schweizer Didier Defago ist auf Rang 20 klassiert. 23. Silvan Zurbriggen, 27. Nils Mani und 29. Patrick Küng. Und noch Langlauf, Auftakt heute zur Tour de Ski mit dem Prolog über 4 Kilometer in Oberhof. Peter Nordhüg gewinnt 6 Sekunden vor Markus Heller. Dario Colonia muss mit Rang 4 zufrieden sein. Rückstand 10 Sekunden. Der zweitbeste Schweizer Kurdin Bell wird 10. Bei den Frauen klassiert sich Laurin van der Graaf auf Platz 54. 43 Sekunden hinter der Siegerin Kicken Randall.
Das Wetter. Morgen Sonntag ist es wechselnd bewölkt und im Norden fällt zum Teil Regen. Im Süden ist es meist sonnig. Die Temperatur reicht 6 bis 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Was nun, Herr Präsident? Nach der gescheiterten Reichensteuer muss die französische Regierung über die Bücher. Wut und Trauer in Indien.
The whole country shares their pain. Today we pledge that she will get justice.
Der Tod der vergewaltigten Frau wird gesühnt, verspricht Sonia Gandhi, die Chefin der Regierungspartei. Dann, wie weiter in Syrien? Zur verzweifelten Suche nach Frieden gibt's keine Alternative, sagt der Experte.
Es gibt sozusagen eine Form von Zweckrealismus, der sagt, das wird schrecklich sein und deshalb ist es notwendig, dass Russen und Amerikaner sich zusammenfinden und versuchen, eine politische Lösung auf den Weg zu bringen.
Und schließlich schöner Leben, wie ein rumänischer Landschaftsarchitekt für seine Stadt einsteht und sich dabei mit dem Bürgermeister anlegt. Das Porträt in unserer Serie «Nur Mut, junges Europa». Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Rien ne va plus. Frankreichs Präsident Hollande ist mit seiner Reichensteuer für Einkommensmillionäre aufgelaufen. Das Verfassungsgericht hat sein Gesetz gekippt. Es verstoße gegen die Steuergerechtigkeit. Rudi Mader in Paris. Die 75-prozentige Steuer für Spitzenverdiener war ein zentrales Wahlversprechen der Sozialisten. Wie regieren Sie denn jetzt auf diese höchstrichterliche Ohrfeige?
Ja, Sie spielen die Bedeutung des Entscheids herunter und sagen, das Verfassungsgericht habe ja nicht die Steuer an sich kritisiert, sondern nur deren Berechnungsgrundlage. Und wenn man sich das ansieht, ist das richtig. Das Verfassungsgericht hat die entscheidende Frage offen gelassen, nämlich die Frage, ob eine Steuer in der Höhe von 75% einen enteignenden Charakter hat oder nicht. Und das Verfassungsgericht hat diese Reichensteuer einfach mit der einfachen und einleuchtenden Begründung gekippt, das Gleichheitsgebot werde verletzt.
210 Millionen Euro sollte die neue Steuer ab 2013 jährlich einbringen, ein Solidaritätsbeitrag der Reichen an die Krise. Hat François Hollande denn nun einen Plan B in der Tasche?
Ja, das hat er. Er will diese Reichensteuer neu auflegen, die Bemerkungen des Verfassungsrats berücksichtigen. Und man hört aus diesem Lager immer wieder heute, die Reichensteuer ist mit dem heutigen Tag nicht gestorben.
60% der Franzosen scheinen sie ja auch gut zu finden. Aber wo soll dann künftig die Grenze liegen? Bei 1 Million Einkünfte pro Jahr, pro Haushalt oder gar bei 2 Millionen?
Ja, das ist ja die heikle Frage. Wenn sie bei 2 Millionen läge, dann wären nur noch sehr, sehr wenige Leute davon betroffen. Es sind ja heute schon nicht sehr viele, etwa 1500, 2000 Haushalte. Wenn sie bei 1 Million liegen würde, zusammengezählt, dann wäre das eine deutliche Verschärfung gegenüber heute und viel mehr Leute wären betroffen. Das Unangenehme für François Hollande ist die ganze Diskussion darüber, wie hoch darf denn eine Steuerbelastung sein? Ab wann vertreibt Frankreich mit einer so hohen Steuer seine Talente? Diese Diskussion wird neu aufflammen. Und eine Diskussion, die ja schon wegen des Wegzugs des Schauspielers Gérard Depardieu nach Belgien oder des Wegzugs von immer mehr Bankiers nach London schon sehr emotional geführt wird und das politische Klima anheizt.
Kritik übte das Verfassungsgericht auch an der Vermögensteuer. Der Staat dürfe Kapitalgewinne nicht einfach zum Vermögen schlagen, hieß es. Wie wichtig ist dieser Punkt?
Ja, nicht unwichtig. Auch diese Kritik der Verfassungshüter bringt Steuerausfälle in der Höhe von 200 bis 300 Millionen Euro. Das Gericht kritisiert, dass man Buchgewinne nicht einfach zum Vermögen schlagen könne. Buchgewinne, das sind Gewinne, die nur auf dem Papier stehen und noch gar nicht realisiert worden sind, die auch wieder verschwinden können, wenn der Kurs eines Wertpapiers sinkt.
Kurz zusammengefasst, das Verfassungsgericht hat zwar diese Reichensteuer gekippt, aber die Reichen sind noch nicht aus dem Schneider. Da wäre es wohl für den ausgewanderten Schauspieler Depardieu zu früh, wieder nach Paris zurückzukommen.
Ja, das wäre es. Die Sozialisten sind zuversichtlich, dass diese Reichensteuer doch noch kommt. Möglicherweise gibt es sogar eine zweite Runde vor Verfassungsgericht. Also Gérard Depardieu tut gut daran, noch einen Moment in Belgien zu bleiben und dort auf seinen Pass zu warten, den er dort beantragt hat.
Vielen Dank, Rudi Mäder in Paris. Die 6 Männer, sie kannten keine Gnade. Immer wieder vergewaltigten sie die junge Inderin, schlugen sie mit einer Eisenstange, warfen sie danach aus dem fahrenden Bus. Nun ist die 23-jährige Studentin tot, gestorben an ihren Verletzungen in Singapur. Tausende von Indern trauern, demonstrieren und die Regierung will endlich aktiv werden gegen die grassierende sexuelle Gewalt. Es liegt an uns, sicherzustellen, dass der Tod der jungen Frau nicht umsonst war, sagte Premierminister Singh. Aus Neu-Delhi, Stefan Menschel.
Die Todesnachricht aus dem fernen Singapur hat viele Menschen in Indien bestürzt. Auch ranghohe Politiker zeigten sich betroffen vom Tod der jungen Frau. Die Chefin der regierenden Kongresspartei wandte sich in einer Fernsehansprache direkt an ihre Landsleute. Die Herzen seien bei Eltern und Familie des Opfers, das ganze Land teile deren Trauer, sagte Sonia Gandhi. Gleichzeitig versprach sie, Gerechtigkeit walten zu lassen.
Today we pledge that she will get justice.
Die brutale Vergewaltigung vor knapp 2 Wochen hatte in der indischen Hauptstadt und andernorts massive Proteste ausgelöst. Auch heute versammelten sich unweit des zentralen Connaught-Platzes hunderte Menschen. Nur dort hatte die Polizei eine Kundgebung genehmigt. Die Teilnehmer entzündeten Kerzen und verharrten in stillem Gedenken an das Opfer. Um Ausschreitungen wie vor einer Woche zu verhindern, hatten Sicherheitskräfte bereits am Morgen weite Teile der Innenstadt abgeriegelt. Sonia Gandhi zeigte in ihrer Rede Verständnis für die Demonstranten. Als Frau und Mutter könne sie deren Gefühle verstehen. Die Regierung habe die Anliegen wahrgenommen.
To all of you who have poured out in her support, I want to assure you that your voice has been heard As a woman and mother, I understand how you feel.
Bei den Protesten waren Regierung und Behörden massiv angegriffen worden. Ihnen wurde vorgeworfen, sexuelle Gewalt gegen Frauen zu verharmlosen und nicht entschieden genug gegen die Täter vorzugehen. Die Medien des Landes diskutierten auch über die Rolle von Frauen und Mädchen in der indischen Gesellschaft. Inzwischen wurde diese wichtige Debatte jedoch von populistischen Themen verdrängt, darunter die von vielen geforderte Kastration von Vergewaltigern oder einem von der Polizei geplanten Internetpranger für Sextäter. Premierminister Manmohan Singh versicherte unterdessen erneut, seine Regierung werde alles tun, um die Schuldigen schnell zur Rechenschaft zu ziehen.
So you have my assurance that our government is committed to bringing the guilty to justice as soon as possible.
Nach Polizeiangaben wurden die 6 mutmaßlichen Täter inzwischen wegen Mordes angeklagt und in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Anfang Januar soll der Prozess gegen sie beginnen. Die sterblichen Überreste des Opfers sollen in der Nacht von Singapur nach Delhi gebracht werden.
Die Lage in Syrien verschärft sich von Tag zu Tag. Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im März 2011 sind Zehntausende Menschen getötet worden, Hunderttausende geflohen. Doch Präsident Assad will nicht aufgeben. Allerdings schwindet die Zahl seiner Mitstreiter. Erst kürzlich desertierte sogar der Chef der Militärpolizei. Und jetzt geht selbst sein verlässlichster Verbündeter Russland auf Distanz. Der russische Außenminister Lavrov spricht neuerdings auch mit der neuen Oppositionskoalition. Volker Perthes ist ein ausgewiesener Syrien-Kenner und berät unter anderem die deutsche Bundesregierung. Ich habe den Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gefragt, ist das nun die Wende?
Es ist nicht die Wende im Sinne eines Wendepunkts, an dem sich plötzlich alles ändert. Wir haben hier ja seit fast 2 Jahren einen Aufstand, seit anderthalb Jahren einen Bürgerkrieg, den man als einen Abnutzungsbürgerkrieg charakterisieren kann, bei dem sich die Dinge sozusagen graduell wenden. Das Regime hat nicht mehr die Oberhand. Vor anderthalb Jahren sah das anders aus. Und die wenigen internationalen Freunde, die Bashar al-Assad noch hat, die überlegen mittlerweile auch, was die Alternativen zu ihm sind.
Moskau macht Druck und Druck für eine politische Lösung macht auch der UN-Sonderbeauftragte Brahimi, der in Moskau war. Welche Mittel haben die denn?
Ja, sie müssen natürlich die beteiligten Parteien vor Ort, also das Regime auf der einen Seite und die Opposition auf der anderen, dazu bekommen, miteinander zu verhandeln. Und das ist schwierig, weil die Opposition sagt, wir gewinnen ohnehin. Es gibt keinen Grund, mit einem Regime zu verhandeln, was erstens sehr viel Blut an den Händen hat und zweitens ohnehin vermutlich nicht mehr lange an der Macht bleiben wird. Und weil das Regime selbst auch kein Interesse hat, zu verhandeln über etwas, was Lakhdar Ibrahimi und andere vielleicht als Machtteilung bezeichnen würden. Das ist einfach kein Konzept für das Assad-Regime. Man will die ganze Macht haben, möglicherweise in einem kleineren Stück des Landes, aber man ist eben nicht bereit, sie mit der Opposition zu teilen.
Dann verstehe ich nicht diesen Optimismus. Es gibt ja gar keinen Spielraum.
Ja, ich weiß auch nicht, wo der Optimismus herkommt, wenn es ihn überhaupt gibt. Es gibt sozusagen eine Form von Zweckrealismus, der sagt, dass was geschehen kann, wenn es keinerlei politischen Transitionsprozess gibt. Das wird schrecklich sein, das wird die Fortsetzung des Bürgerkriegs möglicherweise auch nach einem Ende von Bashar al-Assad oder seinem Regime sein. Und deshalb ist es notwendig, dass Russen und Amerikaner sich zusammenfinden, sicherlich auch mit Hilfe und Unterstützung des UNO-Gesandten und versuchen, eine politische Lösung auf den Weg zu bringen. Da sind allerdings die Positionen derer, die miteinander kämpfen, noch viel zu weit auseinander.
Diese Opposition, die Aufständischen, in letzter Zeit liest man zunehmend darüber, dass die unberechenbar geworden sei, dass sich quasi ein Kampf der Religionsgemeinschaften abzeichnen. Was stimmt davon?
Es gibt hier zwei Entwicklungen. Die eine ist, dass die Opposition mit der sogenannten Nationalen Koalition, die sich im November in Doha in Katar gebildet hat, eine glaubwürdigere Führung gefunden hat, dass sie sehr viel mehr der syrischen Oppositionellen auch innerhalb des Landes repräsentiert als vorher und dass sie begonnen hat, eine stärkere einheitliche Kontrolle und Kommandostruktur für die militärischen Kräfte, die auf ihrer Seite kämpfen, zu entwickeln. Das ist die gute Nachricht, wenn Sie so wollen. Die schlechte ist die, auf die Sie angesprochen haben. Es gibt, je länger der Bürgerkrieg sich zieht, eben auch eine Radikalisierung auf beiden Seiten der Bürgerkriegsfronten, auch auf Oppositionsseite. Es gibt eine zunehmende konfessionalistische Propaganda, wo von einigen extremistischen Gruppen auf Seiten der Opposition, aber auch von Teilen der Bevölkerung, die Alawiten, also die Konfessionsgemeinschaft, zu der Bashar al-Assad gehört, insgesamt als der Feind betrachtet wird. Dies ist eine sehr gefährliche Entwicklung, weil sie die Grundlagen für das Zusammenleben in Syrien nach einem Ende des Assad-Regimes gefährdet.
Lange Zeit hieß es, eine militärische Option, also ein Angriff von außen, wird es nicht geben. Unterdessen beginnen aber offenbar die USA, Großbritannien und die Türkei doch so mit einer Art Planung davon. Wie realistisch ist das?
Ich sehe nach wie vor nicht, dass irgendeine externe Macht einen militärischen Angriff auf Syrien oder ein militärisches Eingreifen in Syrien plant, um den Bürgerkrieg zu entscheiden. Es gibt allerdings, und das ist richtig, Vorbereitungen dafür und Planungen, Gespräche dafür bei der UNO, ob es nach einem Sturz des Regimes nicht eine internationale Truppe braucht, die zwischen den Fronten steht, die einen weiteren Bürgerkrieg verhindert und Frieden schafft und beim Wiederaufbau des Staates hilft. Das ist richtig. Und es gibt bei den Amerikanern Planungen für ein mögliches gezieltes Eingreifen für den Fall, dass die Chemiewaffen, über die das Regime verfügt, außer Kontrolle geraten oder dass das Regime beginnen würde, diese Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen.
Das waren Einschätzungen von Volker Perthes. Er ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Nur Mut, junges Europa. Unter diesem Titel porträtiert das Echo der Zeit rund um den Jahreswechsel 7 junge Menschen unter 30, die den Kopf nicht hängen lassen, trotz Krisenstimmung in Europa. Gestern waren wir bei einem italienischen Computeringenieur und Jungunternehmer. Heute treffen wir den 27-jährigen Alex George aus Rumänien. Der Landschaftsarchitekt will seine reizlose Heimatstadt Giurgiu verschönern und so aus seiner kleinen Welt am Ufer der unteren Donau eine bessere Welt machen. Marc Lehmann hat ihn besucht.
Alex sitzt in einem Café im alten Stadtteil von Giurgiu und regt sich über den Bürgermeister auf. In der lokalen Zeitung liest er gerade, was der Bürgermeister wieder alles gut gemacht haben soll. Dabei habe dieser doch nicht die geringste Ahnung, was er mit der Stadt wolle. Keine Ideen, keine Strategie, kein Geld, nichts. Alles nur Geschwätz, heiße Luft. Alex hat das Heu nicht auf der gleichen Bühne mit dem Stadtoberhaupt, ganz im Gegenteil.
I think I'm really the exact opposite. He sees this city as his courtyard.
Der Bürgermeister, ein alter Kommunist, betrachtet die Stadt als sein Gärtchen, wo er mit Unterstützung der Baumafia tun und lassen kann, was er will. Doch Alex schaut ihm auf die Finger. Er füttert einen Blog im Internet, der in Giurgiu sehr populär ist und mehr Leser erreicht als die lokale Zeitung. Er versuche den Leuten die Augen zu öffnen, zu zeigen, was diesen Ort ausmacht. Alex weist auf Fehlentwicklungen und Bausünden hin, dokumentiert und fotografiert alles, stellt die Bilder ins Netz, kommentiert sie, macht Verbesserungsvorschläge, regt Diskussionen an. Die Leser reagieren positiv, geben ihren Senf dazu. Und seine Freunde klopfen Alex auf die Schultern, spornen ihn an. Aber mitmachen mag trotzdem keiner, weil sie es sich bei dieser Arbeit mit wichtigen Leuten verderben können und dabei erst noch nichts verdienen. Was treibt Alex an?
I'm in love with the city. I have a lot of memories here. I'm very interested in this city. I was born here.
die Liebe zu Juju, seinem Geburtsort, seiner Heimat. Während des Architekturstudiums hat er jeden Winkel der Stadt ausgeleuchtet, sich überlegt, wie man sie attraktiver machen könnte, lebenswerter, mit einer Luftseilbahn über die Donau zum Beispiel hinüber zur bulgarischen Nachbarstadt Russe am anderen Flussufer oder mit der Renaturierung einer verlassenen Industriezone, dem Umbau zerfallener Fabrikgebäude in Wohnungen, einem neuen Verkehrskonzept. Aber in der Stadtverwaltung stößt Alex mit seinen Ideen auf taube Ohren, obwohl sie ihn dort bestens kennen. Alex hat recht, Juju bedarf dringend einer Auffrischung. Die 60.000 Einwohnerstadt, die in den beiden Weltkriegen weitgehend zerstört wurde, ist keine Augenweide.
You know, when you enter Juju, you see only flats, 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 communist flats, not really nice. But if you go just back from this, it's amazing. You have 200 years street with great houses, great architecture.
Man sehe zunächst nur Wohnblocks, nichts als kommunistische Wohnblocks, sagt Alex. Aber wenn man nach den versteckten Reizen suche, finde man sie auch. Er will es beweisen. Auf einem kurzen Rundgang zeigt er mir Bürgerhäuser aus den 1920er Jahren, neorumänischer Stil, orientalisch angehaucht.
I think it's a good street. And you have neo-Romanian architecture. This is very oriental inspired architecture with these balconies.
Alex führt mich zu Gärten und Hinterhöfen, die mit viel Liebe gepflegt werden, zeigt den Bahnhof, der ab 1883 die allererste Endstation des Orientexpress war, worauf aber nicht mal eine Gedenktafel hinweist. Auch da könnte man doch etwas draus machen, meint er. Und die orthodoxe Kirche, schön, aber versteckt hinter Nadelbäumen. Alex erzählt die Geschichte der Kirche, die früher zu osmanischen Zeiten eine Moschee war und deren Glocken aus eingeschmolzenen russischen Kanonen gefertigt wurden.
The bell of the church was made from Russian cannons.
Sein Enthusiasmus wirkt ansteckend und man glaubt ihm aufs Wort, wenn er beteuert, er sehe seine Zukunft hier. Dabei kommt Alex viel herum in seinem Beruf als Landschaftsarchitekt. Er arbeitet in ganz Rumänien und manchmal auch im Ausland. Jobangebote liegen ihm vor. Er könnte weg von hier Geld verdienen, so wie seine Schwester und ihren Mann, die in Dänemark leben.
I'm sick of talking to them, really, because every time they're saying, this is so nice here, and you live in such a bad place, and it's not bad, it's okay, I see good things.
Alex mag gar nicht mehr mit ihr reden. Ständig weise sie ihn auf die Vorzüge ihrer neuen Wahlheimat hin, während er in diesem fürchterlichen Loch zurückbleibe. Was soll ich damit anfangen, ereifert er sich. Du erwachst am Morgen in Dänemark, ich in Rumänien, sagt er ihr. Du fühlst dich gut, okay, ich will dich auch gut fühlen.
Tomorrow I'm going to wake up in Romania. You're going to wake up in Denmark. So you'll feel good, I have to feel good too.
Wo käme diese Stadt denn hin, wenn alle Jungen wegziehen und nur die Arbeitslosen und die Alten zurückbleiben würden? Alex will kämpfen, auch wenn er dauernd anrennen und Wände einreißen muss.
You see walls every time. You hit walls every time and you think maybe it's not worth it.
Die Leute aus ihrer Lethargie zu wecken, brauche schon viel Geduld. Und manchmal glaubt er tatsächlich, hier nur seine Zeit zu vergeuden.
So I feel I'm losing my time.
Ob er es noch erlebt, sein Land und seine Stadt blühen zu sehen, wagt Alex trotz seiner erst 27 Jahren zu bezweifeln.
The communist was 50 years and they really managed to bring us down. And I think it's going to be double to go back.
Die Kommunisten haben das Land in 50 Jahren kaputt gemacht. Nun braucht es doppelt so lange, bis es sich wieder aufrichtet.
So 100 years maybe it's going to be Denmark.
Aber in 100 Jahren, sagt Alex augenzwinkend, sieht es hier aus wie in Dänemark.
Mark Lehmann war das. Morgen bleiben wir in der Schweiz. Ein junger Käse erzählt, wie er den Schweizer Käse der Zukunft kreiert. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Gabriele Schmidlin, am Mikrofon Ursula Hürzler. Das nächste Echo gibt's um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikquelle.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.